Das Grab des Apostels Petrus ist das Pilgerziel Roms schlechthin seit fast 2 Jahrtausenden und der Daseinsgrund des Vatikans sowie die Basis des Papsttums in seiner heutigen Form. Aus diesem Grund ist es gewissermaßen ein heißes Grab, Herz und Fundament der Kirche, in seiner Authentizität immer wieder bezweifelt von Forschern verschiedener Disziplinen und weltanschaulicher Hintergründe. Liegt Petrus, der Fels, wirklich da unten? Was sagen die archäologischen Befunde, was die literarischen Zeugnisse? In unserer Radioakademie im Februar machen wir uns auf Spurensuche. Im ersten Teil, den Sie heute hören, nehmen wir Sie mit ans Grab. Es geht hinab. Unterirdisch, unter dem Petersdom, liegt das, was wir als Petrusgrab benennen und bekennen. Die österreichische Theologiedoktorandin Karin Mayer, die seit mehreren Jahren deutschsprachige Gruppen durch die Vatikanische Metropole führt, begleitet uns gleichsam in die Eingeweide von St. Peter.
Ja, das heißt, wir steigen hier vom Niveau der Vatikanischen Grotten schon runter in die heidnische Totenstadt. Wir gehen ja von den Vatikanischen Grotten hier fast 7 Meter runter. Das ist schon das Niveau sozusagen der heidnischen Totenstadt und auch der konstantinischen Basilika.
Stichwort konstantinische Basilika. 320 ließ der römische Kaiser, der der Christenverfolgung im Reich ein Ende setzte, eine erste Basilika über dem errichten, was Christen mutmaßlich schon seit 250 Jahren als Grab des Apostels Petrus verehrten. 64 oder 67 nach Christus, so die absolute Mehrheitsmeinung unter spätantike Forschern, erlitt Petrus hier auf dem Vatikanhügel das Martyrium. Aus Sicht der Römer muss der Mann aus Galiläa ein sektiererischer und ungebildeter älterer Ausländer gewesen sein, Fischer von Beruf, etwas unbedarft, nicht einmal Latein sprach er. Dieser Mann starb auf dem Zirkus des Nero am Vatikan, gemeinsam mit mehreren 100 weiteren Christen, die der Kaiser hier vor Publikum niedermetzeln ließ, nachdem er sie der Brandstiftung bezichtigt hatte. Der christlichen Überlieferung zufolge wurde Petrus kopfüber gekreuzigt. Mitchristen bestatteten ihn in der gleich daneben liegenden heidnischen Nekropole, deren Grabmäler gut sichtbar in den Himmel ragten. Diese einst so gut sichtbare Nekropole liegt heute unterirdisch und das auf Veranlassung Kaiser Konstantins.
Also die Totenstadt war über der Erde, es hat die Sonne drauf geschienen und erst durch Kaiser Konstantin wurde diese Totenstadt hier sozusagen begraben, weil der Kaiser ja ein tragendes Fundament brauchte für die Basilika, die er eben über dem Petrusgrab errichten hat lassen. Das heißt, der Kaiser musste diesen vatikanischen Hügel einebnen und den anderen Teil auffüllen. Und auffüllen meint eben nichts anderes, als diese Totenhäuser hier zu begraben.
Bis zu 1900 Jahre alte, überraschend gut erhaltene Mauern durchstreift der heutige Besucher der Vatikan-Nekropole.
Und diese Mauer hier, rechter Hand, die Sie sehen, das ist noch eine Stützmauer von der ersten konstantinischen Basilika. Wenn es diese Treppen hier runtergehen, 320, das heißt Beginn des 4. nachchristliches Jahrhundert. Und hier dieser Eingang, auch der wurde von den Arbeitern von Kaiser Konstantin gemacht. Weil er auch sozusagen, während der Kaiser schon die erste Basilika hat errichten lassen, der Friedhof noch in Gebrauch war. Also das war ein Miteinander, die Errichtung der Basilika und gleichzeitig auch noch der Gebrauch des heidnischen Friedhofes. So, jetzt gehen wir direkt durch diese Glastüre, durch diesen Korridor, durch die konstantinische Mauer ja durch und kommen dann direkt in die Totenstadt hinein.
Warm, feucht und eng ist es hier und sehr dunkel.
Ja. Da sind wir in einem der Totenhäuser. Wir sehen auch hier noch die Farben, die so gut erhalten sind. Die Sarkophage in den Totenhäusern, was man auch ständig hier sieht, was uns sozusagen durch die ganze Totenstadt begleitet, sind die mythologischen Darstellungen.
Dionysos, der seinen Wagen lenkt, oder die schlafende Ariadne auf Naxos, das waren für wohlhabende Römer der Spätantike die Motive, mit denen sie ihre Toten ins Jenseits begleiten wollten.
Der Ursprung der Totenhäuser ist ja ein heidnischer, aber im Laufe der Jahrhunderte sind dann natürlich auch christliche Beisetzungen hier durchgeführt worden, also ein eher toller das Miteinander, das man hier in der Totenstadt ganz gut verfolgen und erkennen kann. Und auch da, wenn wir jetzt sozusagen zwischen zwei Totenhäusern durchgehen, diesen kleinen schmalen Gang, da sieht man auch, dass der Vatikanische Hügel, also wirklich auch ein hügeliges Gebiet war in der Antike, denn wir steigen hier auch auf. Also heute ist natürlich der Vatikan ja relativ eben, aber in der Antike war das eben ein hügeliges Gebiet, ein sumpfiges Gebiet, ein feuchtes Gebiet. Also es war nicht eine gut bewohnbare Zone, sondern eher außerhalb der Stadtgrenze auch gelegen und darum nicht sehr zu empfehlen.
Zwei Reihen von Mausoleen sind es, voneinander getrennt durch einen schmalen Pfad. Sie verlaufen praktisch genau unter dem Mittelschiff des heutigen Petersdoms.
Dann haben wir auch sozusagen wieder die Möglichkeit, direkt in ein Totenhaus hineinzugehen. Und da sieht man dann eben auch hier Reste von einem wunderschönen Mosaikboden. Die waren nicht nur dazu gedacht, das Totenhaus auszuschmücken, sondern hatten eben auch die praktische Funktion, den Boden abzudichten und trockener zu legen. Man sieht auch wieder die wunderschönen Farben, die erhalten geblieben sind. Dargestellt sind immer Blumen, Früchte, Vögel, Pfau. Der Pfau, in der Antike das Symbol für die Unsterblichkeit. Man hielt das Fleisch des Pfaus ja für unverwesbar. Also immer diese Symbole zwischen Leben und Tod, die eben hier auch dargestellt sind.
Die Totenhäuser der spätantiken Römer ähnelten den Häusern für die Lebenden. Fenster, Türen, Dekorationen. Im Eingangsbereich gab es schmucklose Nischen für die Urnen der Sklaven.
Und wir gehen jetzt diese Hauptstraße Richtung Westen, Richtung Baldachin von Bernini, also Richtung Betusgrab. Das heißt, man hat hier knapp diese 70 Meter des Weges vor sich und dann kommt man sozusagen an beim Herz der Basilika, beim Petrusgrab.
Wir steigen den Vatikanischen Hügel auf und nähern uns so auch dem Petrusgrab.
Und je näher wir zum Petrusgrab kommen, umso mehr christliche Einflüsse lassen sich auch nachweisen. Denn bei dieser Grabplatte hier, die eben für einen Flavius Istatilius Olympius gemacht worden ist, haben wir hier rechts oben das Kiro, das Christusmonogramm. Und darum wissen wir natürlich, dass der Flavius Istatilius Olympius ein Christ war. Also schon eine christliche Beisetzung hier inmitten eines heidnischen Totenhauses. Kleinen, wie schmalen, auch ein bisschen dunklen Gang. Und dann nähern wir uns also hier schon dem Petrusgrab an. Das heißt, wir kommen in eins der Mausoleen, Mausoleum S. Und von diesem Mausoleum S aus sieht man also hier durch diese kleine Luke, durch den kleinen Forschungsstollen durch zum Petrusgrab. In diesem Mausoleum S. Und wenn wir hier da durchschauen, da sehen wir jetzt durch diesen Forschungsstollen das rote Licht, diesen kleinen Spalt hier. Und das symbolisiert uns eben hier die Originalposition vom Petrusgrab. Da ist dann natürlich immer so ein Ort, wo die Leute manchmal den Kopf senken, wo dann jeder ein bisschen in sich geht. Und dann weiß man eben auch, dass nicht nur Touristen herkommen, sondern eben auch Pilger. Und auch hier sind wir direkt unter dem Baldachin von Bernini.
Das Grab des Petrus, ein unscheinbares Erdgrab, das nach oben hin immer gewaltigere, symbolbefrachtete Ausmaße annimmt. Genau über dem Grab steht der Confessio-Altar, der Hauptaltar des Petersdoms, darunter der Bronzebaldachin von Bernini und wiederum genau darüber erhebt sich die Kuppel des Michelangelo, eine Formgebung über die Jahrhunderte hin, die von unten nach oben durchgeht.
So, dann gehen wir jetzt hoch über diese kleinen Eisentreppen hier, steigen dann auf und sind also wieder in den Vatikanischen Grotten, das heißt eben auf dem Fußboden plus minus dieser ersten konstantinischen Basilika. Dieser Teil Marmor stammt aus der ersten Basilika. Sieht man auch, der ist ein bisschen stumpf abgenutzt. Da haben sich auch die Pilger angenähert. Und dafür gibt es ja auch ein wichtiges Zeugnis, denn hier vorne ist ein Graffito, ad Petrum, zu Petrus hin, in die Nähe von Petrus. Und das ist natürlich ganz wichtig für uns, weil wir so wissen, die Pilger waren wirklich da, seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Und es ist auch wichtig, dieses Graffito ist ja nicht an irgendeinem Ort in der Basilika, sondern wirklich in unmittelbarer Nähe hier zum Petrusgrab. Und wenn Sie hier schräg links ein bisschen durchschauen, da sehen Sie diese kleine Marmorsäule. Und das ist eben diese linke, die südliche Säule dieses Tropaion, dieses ersten Monuments, das über dem Petrusgrab errichtet worden ist.
Dieses Tropaion, eine kleine Gedenkarchitektur gleichsam, stammt aus dem 2. Jahrhundert. Das Christentum war noch nicht Staatsreligion und die Christen wurden noch verfolgt, als es entstand. Zu welchem Zweck wurde das heute noch sichtbare Tropaion errichtet? Karin Mayer.
Natürlich, die ersten Christen, die waren sich bewusst, da ist das Petrusgrab, da ist eine besondere Person begraben. Man darf sich aber niemals vorstellen, dass das Petrusgrab ein Prunkgrab war. Das Gegenteil war der Fall. Das Petrusgrab war ein Armengrab, ein Erdgrab, geschützt und abgesichert, ja mit Ziegelsteinen und vielleicht auch mit anderen kleinen Steinen. Und man hat eben gewusst, hier ist Petrus beigesetzt. Und diese Tradition ist dann natürlich auch weitergegeben worden über die Jahrhunderte. Und dann hat sich eben hier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die christliche Gemeinde zusammengesetzt und dann eben hier dieses Tropaion direkt über dem Petrusgrab errichtet, damit man natürlich den Pilgern auch zeigen konnte, hier ist Petrus begraben. Und wenn ihr hier von den verschiedenen Städten Europas eben nach Rom hier kommt, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst.
Eine faktische Gewissheit in dem Sinn, dass unter dem Tropaion tatsächlich die Gebeine des Petrus liegen, gibt es aber nicht, erklärt unsere Begleiterin.
Man hat also unter dem Tropaion des Gaius keine Gebeine nachweisen können, die auf Petrus passen würden oder könnten. Man hat Gebeine von Petrus, höchstwahrscheinlich von Petrus, nachweisen können in der sogenannten Graffiti-Mauer. Die werden wir gleich sehen. Und da drinnen sind die Gebeine. Das heißt, wir sind jetzt bei der südlichen Seite dieses Tropaion. Wir gehen dann in die Capella Clementina, zur Rückseite dieses Tropaion. Und dann gehen wir wieder hoch zur Nordseite des Tropaion. Und da ist dann die berühmte Graffiti-Mauer. Und da drinnen hat man Gebeine nachweisen können, die auf Petrus passen würden und es höchstwahrscheinlich sogar sind.
Das heißt, die Gebeine sind in den vielen Jahrhunderten einfach umgelegt worden.
Die Gebeine sind ganz einfach umgebettet worden. Natürlich, man muss bedenken, das Petrusgrab war ein Armengrab. Wenn man die Gebeine in der Erde belässt, kann es sein, dass sie durch Erdbewegungen weg, weiter transportiert werden, dem Ort die Weihe genommen wird. Und es kann natürlich auch sein, dass sie durch Regenwasser, Feuchtigkeit schneller zersetzt werden. Das wollte man natürlich nicht. Und was man eben auch bedenken muss, die Christenverfolgungen. Kaiser Valerian 258, dass die Christen dürfen sich nicht mehr versammeln, keine Messen mehr feiern, Friedhöfe wurden geschlossen.
Das heißt, die Knochen wurden in dem Fall weggebracht, um sie zu schützen?
Ganz genau, ganz genau. Ja, da sind wir in der Capella Clementina.
Und gegenüber durch ein Gitter ist der Marmorsarkophag Papst Pius XII. Zu sehen. Kein Zufall, diese besondere Nähe zum Petrusgrab. Pius XII. War der Papst, der die Nekropole und das Petrusgrab erstmals wissenschaftlich erforschen ließ. Ab 1940 wurde an dieser sakrosankten Stelle der Christenheit erstmals archäologisch gegraben. Es war Neuland da unten und draußen war Krieg.
Die Ausgrabungen, das war sicherlich nicht immer ganz einfach in Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Es wurde auch fast nur in der Nacht gegraben, damit man wirklich in Ruhe arbeiten konnte. Und die ersten Ausgräber haben ja auch wirklich alles mit Kisten, Kübeln und Händen heraustransportiert, damit die Totenstadt eben annähernd wie heute begehbar gemacht werden konnte. Ja, dann gehen wir noch weiter in den Raum mit der sogenannten Graffiti-Mauer. Und wenn man hier schräg links durchschaut, dann sieht man diese hell erleuchtete Mauer mit den vielen Inschriften darauf. Und diese Mauer hat ein kleines Fach, eine kleine Öffnung. Und da drinnen, da sehen Sie die Gebeine.
Ein graubraunes kleines Häufchen in einer kleinen Plexiglaskiste. Das sind, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, die sterblichen Überreste des Apostelfürsten Petrus.
Ja. Viele Leute fragen hier immer auch, was hat man denn da eigentlich gefunden in dieser kleinen Öffnung? Man hat ja nicht nur Gebeine da drinnen nachweisen können. Es war Erde dabei, Mergelsand und ganz, ganz kleine Faserreste von Goldstoff und Purpurstoff. Die Erde in diesem Fach, die stimmt mit der Erde unter dem Tropaion überein, also dem eigentlichen Grab von Petrus. Mergelsand kommt nur im vatikanischen Gebiet vor, das heißt, die Gebeine mussten wirklich aus der Zone stammen. Und wenn man bei den sterblichen Überresten diese ganz kleinen Faserreste findet von Goldstoff, Purpurstoff, dann muss es eine Person gewesen sein, die der Verehrung würdig war. Die Gebeine, die wurden einem Carbon-14-Test unterzogen. Die Gebeine stammen aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Männliche Gebeine, robuster Körperbau, Alter der Gebeine um die 65 Jahre.
Die Pilger unter den Besuchern werden hier meistens still, erzählt Karin Meyer.
Natürlich, es gibt Leute, die gehen ganz einfach in die Knie, die machen sich ein Kreuzzeichen. Es gibt Leute, die möchten hier beten oder einfach ein bisschen ruhiger sein und ein bisschen zu sich kommen.
Andere zweifeln, wünschen sich Gewissheit. Alle dürfen mit ihren Eindrücken hier sein.
Ich mache es dann meistens so, am Ende zitiere ich immer Papst Paul VI. Und der hat ja gesagt, die Gebeine sind für uns wie Gold. Und jeder darf dann immer für sich selber entscheiden, welche Bedeutung, welche Wichtigkeit das im eigenen Leben hat.
Jesu Grab ist leer, das ist die zentrale Aussage für den Glauben der Kirche. Christus ist auferstanden. Das Grab des Petrus hingegen darf nicht leer sein. Was sagt die jüngste Forschung über die Authentizität des Petrusgrabes?
Dass wir beim Petrusgrab von einem der bestbezeugten frühchristlichen Denkmäler überhaupt ausgehen können.
Wie das? In der zweiten Ausgabe der Radioakademie über das Petrusgrab hören Sie in genau einer Woche die Einschätzung des Historikers und Archäologen Stefan Heidt. Gudrun Seiler verabschiedet sich als Gestalterin dieser Sendung. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.